Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Gesa Ufer.
Das bin ich. Herzlich willkommen. Der Mensch ist ja bekanntlich ein Säugetier, das sich kämmt. Noch viel mehr zeichnet uns alle aber aus, dass wir echte Sozialviecher sind. Und wie sehr uns diese sozialen Beziehungen, Freundschaften, aber natürlich auch die Familie prägen, genau davon handelt ja Plus Eins. Und einer der Menschen, die mir am allernächsten sind in dieser Beziehung, das ist heute mein Gast. Und ich kann nicht verhehlen, dass ich deshalb auch ziemlich aufgeregt bin. Es handelt sich nämlich, tata, um meine Lieblingsschwester. Schwester Ulrike Ufer, ich darf sie Uli nennen. Hallo Uli, wie schön, dass du da bist.
Hallo Speedy.
Ja, und wenn Sie jetzt vielleicht denken, also die klingt ja doch ziemlich ähnlich. Das genau ist mein Eindruck jedes Mal, wenn wir miteinander telefonieren. Und das fühlt sich immer an, fast wie so ein Selbstgespräch. Wir sind uns, glaube ich, nicht nur stimmlich ziemlich ähnlich. Wir haben auch, obwohl wir seit über 30 Jahren nicht mehr in der gleichen Stadt leben, auch ein ziemlich ähnliches Vokabular, einen ziemlich ähnlichen Slang. Und da ist noch was, was wir gemeinsam haben. Wir arbeiten nämlich beide beim Radio. Du musst leider auch heute arbeiten, deshalb erreichen wir dich jetzt auch per Leitung sozusagen direkt an deiner Werkbank beim NDR in Hamburg. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch, außerordentlich. Ich sitze tatsächlich gerade an der Roten Baumchaussee, also der Traditionsadresse des Norddeutschen Rundfunks, werde aber im Laufe des Nachmittags noch nach Lockstedt wechseln, weil wir da mit unserem Nachrichtenzentrum jetzt inzwischen rübergezogen sind.
Aha.
Und da habe ich die Spätschicht.
Okay, und vielleicht jetzt auch nochmal zur Erklärung. Wir dürfen uns gegenseitig mit Fug und Recht Lieblingsschwestern nennen, weil wir keine weiteren Geschwister haben. Wir sind nicht mal 2 Jahre auseinander. Du bist die Ältere, ich die Jüngere. Und obwohl wir, ich würde sagen, ganz schön unterschiedlich sind, sind wir uns doch auch immer sehr nah gewesen. Siehst du ähnlich, hoffe ich.
Ja, tatsächlich. Das ist mir aber auch tatsächlich erst vor ein paar Jahren so bewusst geworden, als ich irgendwo mal die banale Weisheit las, dass Geschwister die einzigen Menschen sind, die einen ein Leben lang begleiten. Und ich kann für mich sagen, für mich war das immer so klar, dass du da bist, wie dass es nachts dunkel wird. Ich habe da überhaupt nicht weiter darüber nachgedacht oder auch sozusagen die emotionale Tiefe dieser Beziehung nie aktiv ausgelotet, weil für mich warst du immer da und das war selbstverständlich. Und irgendwann habe ich mal darüber angefangen nachzudenken, wie das eigentlich wäre, wenn du nicht da bist. Und ja, ich kann tatsächlich klar sagen, dass ich, wenn ich anfange, diesen Gedanken nachzuhängen, sofort anfange zu heulen.
Oh.
Das ist wirklich so.
Heute, also, wir werden auf jeden Fall heute Gelegenheit haben, diese ganze emotionale Tiefe definitiv auszuloten. Ja, und werte Hörerinnen und Hörer, es wird längst nicht nur um Hell and Paradise bei den Ufer-Sisters gehen, heute bei Plus Eins, sondern es geht auch um Geschwister generell und um die große Frage, was diese Beziehung eigentlich so besonders macht. Schön, dass Sie dabei sind. Sie hören eine Art Geschwister-Spezial hier bei Plus Eins. Meine Schwester Uli Ufer ist mir nämlich aus Hamburg zugeschaltet. Und vielleicht können wir ja auch gleich mal in die Vollen gehen, liebe Uli. Wir haben, glaube ich, ein wirklich ja sehr liebevolles Verhältnis, haben immer sagenhaft viel miteinander angefangen. Aber wir sind auch schon sehr, sehr unterschiedlich. Und ich würde sagen, seit frühester Kindheit war das so. Es gibt so ein altes Familienfoto von uns. Ich finde, das spricht Bände. Da spiele ich so brav mit Oma Blockflöte. Ich trage Zöpfe und wirke überhaupt sittsam und rein. Und du hast deine flachsblonden Haare wirklich raps kurz geschnitten und guckst extrem frech und subversiv in diese Kamera, so als würdest du sagen, ey, bei so einem Scheiß mache ich hundertprozentig nicht mit. Und dieses Bild, das spricht für mich so Bände. Also ich, die Fachfrau in Sachen Anpassung und du, ja, die sich auch immer gern mal geprügelt hat, die sich definitiv nie verbogen hat. Würdest du das auch so beschreiben?
Ich möchte betonen, dass ich immer nur Jungs verhauen habe. ja, tatsächlich. Also es ist wirklich, da muss man nicht drum rumreden, dass wir von unserer charakterlichen Disposition genauso unterschiedlich sind wie von unserer Optik. Also wenn Menschen dich und mich erleben, gibt es immer so zwei Lager. Die einen, die sagen, ihr seid keine Schwestern, auf keinen Fall, ihr habt nichts miteinander zu tun. Und die anderen, die sagen, ja klar, auch so die Augen und die Nasenpartie und so weiter, definitiv. Nein, aber ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass du mit einem, ich sage jetzt mal, französischen Charme gesegnet bist, wohingegen ich, glaube ich, eher so die norddeutsche Konnotation vertrete, um es mal so zu sagen.
Aber was auf jeden Fall für unser Verhältnis für mich charakteristisch ist, dass du in vielerlei Hinsicht auch wirklich immer so eine Art Idol warst. Also du hattest als Kind immer schon die genialeren Ideen, was wir spielen könnten. Ich erinnere mich noch, wir haben bis tief in die Nacht Playmobil-Szenen gespielt, die wirklich so spannend waren, dass ich mir fast in die Hose gemacht habe. Ich sag nur Pepperpass-Bande. Und dann, ja, so in Pubi-Zeiten haben wir auch immer noch Nächte zusammen, weiß ich, in der Disco verbracht, bei Konzerten. Was sind so die Hauptgemeinsamkeiten oder gemeinsamen Erlebnisse, an die du dich besonders gut erinnerst?
Ah, ich glaube tatsächlich unsere Reisen, also die Interrail-Touren und als wir zusammen in London waren oder die Radtour durch die Niederlande. Wir sind einfach, würde ich behaupten, sehr früh auch auf Achse gewesen zusammen und ich glaube tatsächlich, dass dieses, wenn du sagst, dass ich da so eine Art Vorpreschfunktion hatte, dass diese Vorpreschfunktion ja aber auch nur ermöglicht wurde, weil du sozusagen hinter mir gestanden hast. Mhm. Also ich glaube, das eine ist das nach vorne preschen, aber das ist nur möglich, wenn man weiß, dass sozusagen auch da jemand ist, der ja hinter einem steht oder mit einem geht. Oder ich glaube, dass das eine sich unstrittig mit dem anderen bedingt. Mhm. Also ich glaube, das eine wäre nicht möglich gewesen ohne das andere, ganz klar. Mhm. Also natürlich auf jeden Fall unsere ersten Segelerfahrungen in der Kieler Förde, mit, wo wir fast ein U-Boot mit seinem aus dem Wasser guckenden Periskop überfahren hätten. Also ja, auch das ist eine sehr schöne Erinnerung.
Was wir auf jeden Fall, glaube ich, was uns verbindet, wir haben uns wirklich gut verstanden immer, aber wir sind auch gleichzeitig total unterschiedlich. Da erinnere ich mich zum Beispiel noch gut an den Kunstlehrer, den ich 2 Jahre nach dir gekriegt habe und der total verblüfft gefragt hat, ob wir wirklich Geschwister wären. Du hättest doch so viel Temperament. Und ich meine, und dann ist das Thema Rivalität und Konkurrenz auch durchaus eins, was wir kennen oder vielleicht du sogar noch viel mehr, ne?
Also ich würde schon sagen, dass das Thema Rivalität eigentlich gefühlt mir immer so ein bisschen aufoktroyiert worden ist. Also man muss da nicht drum rumreden. Ich glaube, ich bin eher so ein, ich sag jetzt mal, eine hübsche Frau und du bist eine schöne Frau. So kann man das, glaube ich, ganz klar sagen. Und da muss ich auch nicht irgendwie jetzt in Trauer zergehen oder so, sondern ich habe ja auch durch dich gelernt, dass Menschen, weibliche Menschen, die wirklich sehr schön sind und dementsprechend auch sehr schnelle Erfolge bei männlichen Menschen erzielen, dadurch das Leben nicht immer einfacher ist. Im Gegenteil. Und ich glaube tatsächlich, dass diese rein interpretierte Rivalität, dass ich die so nicht wahrgenommen habe. Ich kann, also selbst, was ja, müssen wir nicht drum rumreden, durchaus passiert ist, dass Jungs, für die ich mich interessiert habe, sich dann eher für dich interessiert haben. Selbst da, also ich habe wirklich in meiner Vergangenheit geforscht und nachgespürt und drüber nachgedacht. Ich kann nicht behaupten, dass wir, ich würde das eher so als komplementär wahrgenommen haben und nicht als so ein Konkurrenzding. Also das Rennen war von Anfang an gelaufen, sage ich jetzt mal, und da musste man jetzt nicht noch irgendwie groß rumdiskutieren, wieso das Rennen gelaufen ist oder so. Das war einfach so in Stein gemeißelt und ich kann also aus vielen Dingen einen Leidensdruck abstrahieren, aber aus dieser Konstellation, also beim besten Willen nicht.
Nee. Nichtsdestotrotz, also ich glaube, dieses Gefühl, dass du irgendwie vom Schicksal benachteiligt wärst oder so, das gab es durchaus bei dir. Also jetzt irgendwie, um das nochmal vielleicht so ein bisschen zu illustrieren, zum Beispiel mit den Boys, ne? Also das mit diesem hübsch versus schön, das zum Beispiel würde ich 0-0-0 unterschreiben. Das ist, glaube ich, zum Beispiel auch wirklich deine Lesart. Aber es gab da zum Beispiel diese Geschichte mit dem Jungen, in den du dich massiv verguckt hattest. Wie alt waren wir da ungefähr?
Oh, 6., 7. Klasse. Also ja. 6. Klasse, würde ich sagen, ja.
Also genau, jedenfalls hatte ich den Auftrag von dir, mir mal das Haus näher anzugucken, wo der wohnte. Dafür sollte ich von dir als Lohn sozusagen ein Banjo und einen Reiter kriegen. Das weiß ich noch ziemlich genau. Und das Ganze, das endete dann tatsächlich damit, dass sich eben besagter Knabe dann am Ende dieses Sommers so ein bisschen in mich verguckt hatte. Und was ich da auch irgendwie immer so in Erinnerung behalten habe, dass du dich, wie gesagt, so, vielleicht so ein bisschen benachteiligt gefühlt hast vom Schicksal, aber dieses Gefühl irgendwie nie an mir persönlich ausgelassen hast. Also ich kann mich auf jeden Fall überhaupt nicht daran erinnern, dass du mal zu mir so richtig garstig gewesen wärst oder wenn wir uns geprügelt haben, dann wirklich nur im Spaß? Oder sehe ich das in der Retrospektive total verkitscht?
Nee, überhaupt nicht. Also ich überlege gerade, wem ich da an dieser ja nun tatsächlich objektiv vorhandenen Konstellation hätte sozusagen eine Schuld geben können. Also ich weiß gar nicht, ob ich in Kategorien wie Schuld gedacht habe oder tatsächlich einfach ja sowas wie Pech oder ja... Der Junge ist doof oder also ich wäre nicht auf die, also ich kann es klar sagen, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dir da irgendwie einen Vorwurf draus zu konstruieren. Und ja, tatsächlich, ich glaube tatsächlich auch eben, weil ich ja schon miterlebt hatte, dass dieser vermeintliche Vorteil dir auch ja gelegentlich auch mal auf die Füße gefallen ist, um es mal so zu formulieren.
Ja, also, aber da spielst du, glaube ich, auch darauf an, was passiert, wenn man, weiß ich, jetzt irgendwie nächtens Ärger kriegt mit irgendwelchen obskuren Wegelagerern oder sowas. Und da unterscheiden wir uns ja wiederum auch komplett, weil wir so einen anderen Umgang mit solchen bedrohlichen Situationen haben. Also ich verfalle immer komplett in so einen echten Freeze-Modus, also wirklich so Kaninchen vor der Schlange. Du haust zurück in solchen Momenten. Also ich erinnere mich noch, irgendwie gab es vor dem Hamburger Hauptbahnhof mal so eine Szene, wo ein Knabe so irgendwie von hinten mal versucht hat, in deinen Schritt zu fassen und du hast ihn einfach so, du hast dich umgedreht und dem einfach mal so komplett vor die Mappe gehauen. Sowas würde ich nie schaffen. Da bist du so mein Idol und da bin ich dann immer wiederum so neidisch.
Ja, vielleicht ist das einfach, wie soll ich das formulieren, unterschiedliche Strategien. Es kam ja schon mal die Theorie mit dem Temperament auf. Es gab ja mal diesen schönen NATO-Begriff der Vorwärtsverteidigung. ich kann das nicht genau sagen. Ich kann nur sagen, dass es inzwischen sich sozusagen ein bisschen verschoben hat hin ins Verbale. Also, dass ich eher dann dazu neigen würde, sozusagen verbal mich zu wehren und das ja auch schon mit einer gewissen Gründlichkeit. Und vielleicht am Ende strahle ich das sogar ein bisschen aus, dass es irgendwie bei mir sehr schnell Forced Feedback gibt, wenn ja, da unerwünschte Herangehensweisen passieren, so, um es mal so zu formulieren. Was überhaupt nichts damit zu tun hat, dass ich sozusagen diskreditieren will, wenn Menschen in die von dir eben geschilderte Schockstarre fallen. Es ist vielleicht auch so ein bisschen eine Frage der Sozialisation, wenn man halt immer viel draußen, viel wild, sich wie gesagt mit Jungs geknufft, viel Sport gemacht hat, dass man dann vielleicht auch sogar ein anderes Körpergefühl hat und irgendwie auch sozusagen das Gefühl von körperlicher Auseinandersetzung schon mal, ich sage jetzt mal, erlebt hat, wie vielleicht auch Rugby-Spielerinnen oder so und die dann vielleicht auch mit so einer Situation irgendwie, also dass das so eine Memory-Funktion hat, die man dann aktivieren kann oder sowas.
Aber wir hatten ja eigentlich denselben Fundus an Erfahrungen. Ja, sie haben ja irgendwie faktisch immer dasselbe gemacht.
Ja, es gab ja lange die von dir schon angesprochene Kurzhaarfrisur und dass ich auch, also ich glaube bis zum Alter von 12 oder so, beim Schwimmbad auch immer noch einen Jungsschlüssel bekommen habe, weil ich einfach so phänotypisch offenbar auch eher so gewirkt habe wie jemand, der ja, sehr, sehr outgoing ist oder so.
Weißt du eigentlich noch zu rekonstruieren, ob du selbst diese kurzen Haare wolltest oder ob du die einfach verpasst bekommen hast?
Ich glaube, dass ich die verpasst bekommen habe, weil ich erinnere mich daran, dass auch so, wenn ich sowas mal haben wollte wie Ballerinas oder so, dass dann sozusagen die Rückmeldung mütterlicherseits immer war, naja, aber du bist ja eher so ein sportlicher Typ, das passt ja nicht zu dir. Wohingegen ich also heute wirklich mit Hingabe, ich glaube, eine der größten High-Heel-Sammlungen Hamburgs pflege, also das war eine Missinterpretation meiner Mutter, das würde ich mal so sagen.
Also was Eltern überhaupt für eine Rolle spielen bei Geschwisterverhältnissen, darüber werden wir hier heute bei Plus Eins auf jeden Fall auch noch sprechen. Ganz oft frage ich mich, wie ich wohl ohne dich geworden wäre, weil du wirklich auch in vielem für mich so visionär vorausgeprescht bist. Also du hast mich ja auch eisenhart mitgeschleppt auf den Ponyhof zum Segeln. Und auch das Radio ist wirklich ein Beispiel. Da hast du im Grunde mir geraten irgendwann und hast mich davon überzeugt, probier das auch mal aus. Auch darüber werden wir noch sprechen. Auf jeden Fall glaube ich, wir können zusammenfassen, bis hierhin hatten wir schon mal ganz schön viel Glück miteinander.
Definitiv, definitiv.
Und Uli, wir haben ja jetzt schon mal so eine ganz kleine Art Bestandsaufnahme unserer persönlichen Beziehung geliefert. Und da steckt ja vieles drin, was bestimmt viele Geschwister aus eigener Erfahrung sehr genau kennen. Wie weit sind diese Erfahrungen aber eigentlich inzwischen wissenschaftlich belegt? Genau das wollen wir jetzt mal klären hier bei Plus Eins in unserer Rubrik
plus 1. Die Antwort.
Und dazu begrüßen wir jetzt sehr herzlich die Persönlichkeitspsychologin Julia Rohrer von der Uni Leipzig. Hallo, ich darf euch beide vorstellen. Uli Ufer, Julia Rohrer, Julia Rohrer, Uli Ufer.
Guten Tag.
Hallo.
Julia, du beschäftigst dich schwerpunktmäßig mit Geschwisterbeziehungen und auch mit den Effekten von Geschwisterpositionen, also mit der Frage, welche Rolle es eigentlich spielt, ob man jetzt die Kleine, der Große oder vielleicht das berühmte Sandwich-Kind ist. Meine Schwester Uli, die ist ja nun die ältere von uns beiden und ich hatte wenigstens als Kind immer den Eindruck, dass sie viel klüger ist als ich. Also ist das wirklich so? Sind die Älteren traditionell wirklich die Cleveren?
Tatsächlich ist das der eine reliable Befund, den wir haben, dass Erstgeborene im Schnitt ein ganz klitzekleines bisschen intelligenter sind. Also hier würde die Beobachtung tatsächlich zu den empirischen Trends auch passen an der Stelle.
Piff. Und warum?
Das ist, also erstmal ganz wichtig, das ist ein sehr, sehr kleiner Unterschied. Also der ist so klein, dass wenn Sie eine perfekt durchschnittliche Erstgeborene mit einer perfekt durchschnittlichen Zweitgeborenen vergleichen, dann wäre der Unterschied so klein, dass Sie es mit einem richtig guten IQ-Test kaum feststellen können. Es sind also sehr, sehr kleine Unterschiede, aber sie zeigen sich immer wieder in größeren Stichproben. Und es gibt unterschiedliche Erklärungen an der Stelle. Eine Erklärung, die für diesen bisschen empirische Evidenz ist tatsächlich, dass die Erstgeborenen einfach als kleine Babys noch ein bisschen mehr Stimulation bekommen, einfach weil die Eltern auch mehr Zeit haben. Eine Erklärung, die ich persönlich aber ein bisschen schöner finde, ist diese Idee, dass die Erstgeborenen so ein bisschen eine Lehrerrolle übernehmen, vielleicht auch mal Dinge erklären und so weiter und davon dann tatsächlich einfach kognitiv in der Entwicklung total profitieren, weil anderen Leute Dinge erklären, das bringt einem eigentlich selber mehr als den Leuten, denen man was erklärt.
Das ist ja interessant. Ja, aber dieses, dass man vielleicht auch ein bisschen weniger Aufmerksamkeit abbekommen hat, das kann ich auch bestätigen. Also ich glaube, Uli, von dir gibt's Millionen Babyfotos und von mir zwei oder so.
Das ist in der Sache zutreffend, ja.
Aber nochmal ganz kurz wieder, wie groß ist eigentlich überhaupt der Einfluss, den Geschwister haben? Oder anders gefragt, also diese mehr, dass Einzelkinder so zu bemitleiden sind, ist die berechtigt? Also fehlt da wirklich eine ganz wichtige soziale Komponente?
Also die eine Sache ist erstmal, dass natürlich Geschwister erstmal einen sehr, sehr großen Effekt haben, einfach auf die Lebensabläufe, wenn man denn noch zusammen wohnt. Also das lässt sich natürlich überhaupt nicht leugnen, dass das einen großen Unterschied macht, ob man mit Geschwistern aufwächst oder nicht. Erstmal fürs Aufwachsen selbst. Tatsächlich, was mich als Persönlichkeitspsychologin vielleicht mehr interessiert, ist, ob das langfristige Effekte wirklich auf die Persönlichkeit hat. Also dass zum Beispiel Einzelkinder später eine andere Persönlichkeit haben, vielleicht narzisstischer sind. Und an der Stelle finden wir tatsächlich erstaunlich wenig bis keine Effekte. Also zum Beispiel diese Idee, dass Einzelkinder irgendwie einen Nachteil hätten in sozialen Kompetenzen, auch langfristig im Leben, dafür gibt es tatsächlich einfach keine Evidenz. Also es sieht so aus, als wären Einzelkinder nicht in irgendeiner Form vorgeschädigt durch ihr Aufwachsen ohne Geschwister.
Eine Frage, die mich tatsächlich außerordentlich beschäftigt, ist die Frage, woher es kommt, dass selbst in Konstellationen, die wir, glaube ich, beide als sehr erfüllend wahrnehmen, wie Gesa und ich, unsere Geschwisterkonstellation. Ich tatsächlich mich erinnere, dass ich sehr, sehr lange immer noch so den Wunsch gehabt hätte nach einem älteren Bruder. Gibt es da irgendwie eine Theorie, dass man vielleicht so ein bisschen sich noch jemanden wünschen würde, vielleicht noch, der so ein maskulines Element in die Konstellation mit reinbringt oder der vielleicht nochmal noch weiter für einen die Vorhut übernimmt, dabei die Welt zu erobern? Gibt es da eine Theorie zu?
Das ist eine interessante Idee. Ich glaube tatsächlich, dass es an der Stelle nicht so wirklich wissenschaftliche Theorien gibt, die einem da viel sagen. Meine eigene Beobachtung ist tatsächlich, wenn ich mit Leuten rede, und das kommt dann relativ oft die eigene Erfahrung doch auf, wenn ich über meine Forschung rede, dass dann normalerweise sich die Leute halt wünschen, was sie nicht hatten. Also Einzelkinder wünschen sich natürlich immer irgendwie, dass sie Geschwister gehabt hätten. Ich glaube schon bevorzugt große Geschwister, weil die einfach cooler sind als jüngere Geschwister. Aber ich habe auch eine Freundin, die ist mit drei Schwestern aufgewachsen und die meinte, oh, sie wäre so gern Einzelkind geblieben und so weiter. Also ich glaube, der generelle Effekt, den es da gibt, ist, dass man sich prinzipiell vielleicht doch immer wünscht, was man nicht hatte. Mhm. Vielleicht, weil man sich es im Schnitt ein bisschen schöner vorstellt, als es dann in echt gewesen wäre.
Ja. Jetzt gibt es ja genau, wie wir da gerade gehört haben, Beispiele, wo sich Leute mit ihren Geschwistern überhaupt nicht verstehen, überhaupt keinen Draht haben. Gibt es eigentlich klare Parameter, was eine Geschwisterbeziehung gelingen lässt und was nicht?
Eine Sache, die man an der Stelle berücksichtigen muss, ist, dass die Geschwister erstmal ganz viel selber im Prinzip erstmal mitbringen an Persönlichkeit. Also Geschwister sind sich oft überraschend unähnlich in der Persönlichkeit, vielleicht unähnlicher, als man so laienhaft vielleicht erwarten würde. Und das bedeutet auch, dass man da zum Teil sehr große Persönlichkeitsunterschiede haben kann, die vielleicht auch nicht so wahnsinnig super kompatibel sind an mancher Stelle sich vielleicht gut ergänzen. Und es ist wirklich so, dass im Prinzip Kinder vorab mit einem gewissen Temperament, das sie einfach genetisch schon mitbringen, auf die Welt kommen. Und das wird natürlich einen Effekt darauf haben, wie sich die Beziehung dann entwickelt. Das kann also sehr unterschiedlich ausfallen. Darüber hinaus gibt es schon so allgemeine Empfehlungen, vor allem dann für die Eltern, wie man das im Prinzip gut gestalten kann. Und das geht viel in die Richtung, dass man eben versucht, erstmal Konfliktsituationen zu reduzieren, vielleicht auch ein bisschen umzulenken, also dass man dafür sorgt, dass zum Beispiel Schwestern dann leicht unterschiedliche Hobbys nehmen und so weiter, dass es nicht immer direkte Konkurrenz gibt. Oder auch Situationen schafft, wo tatsächlich dann die Geschwister kooperieren müssen für gemeinsame Ziele. Also wenn ihr jetzt gemeinsam hier das Zimmer aufräumt und beide machen auch wirklich was, dann gibt es danach ein Eis und so weiter. Das sind eher so ganz praktische Tipps, wie man den Alltag gestalten kann. Aber an dem, was natürlich die Kinder erstmal an Temperament mitbringen, kann man da gar nicht so viel ändern am Ende.
Wir hatten ja jetzt gerade zum Beispiel dieses mit meiner Schwester, die da so diese Kurzhaarfrisur verpasst bekommen hat möglicherweise und ich dann immer schön die langen geflochtenen Zöpfe. Dadurch waren wir natürlich schon auch abonniert auf eine Rolle, schon optisch allein, oder?
Mit der aufoktroyierten Rolle, das finde ich total spannend. Also, dass man möglicherweise auch als Elternteil so eine Vorstellung hat von, ich hätte gerne Kinder, die so und so sind und verteile meine Wünsche unterschiedlich auf die jeweiligen Kinder. Glaubst du, dass das auch eine Rolle spielen kann, dass die elterlichen Wünsche sozusagen in unterschiedlichen Rollen portioniert auf die Kinder verteilt werden?
Ich glaube, an der Stelle gibt es tatsächlich auch doch klare Evidenz, dass es sowas geben könnte wie diese Rollenerwartungseffekte. Tatsächlich weniger vielleicht in spezifischen Persönlichkeitsmerkmalen, aber wir sehen zum Beispiel in schwedischen Daten, dass Erstgeborene in andere Fächer gehen zum Studium. Also Erstgeborene eher in die Medizin oder in den Ingenieursbereich und in den Daten gehen dann die später geborenen Kinder dann vielleicht eher in den Journalismus. Und ich glaube, das ist schon sehr kompatibel mit dieser Idee, dass beim erstgeborenen Kind vielleicht doch die Erwartung ist, ne, also wenn der Papa Arzt ist, dann in die Fußstapfen treten, aber auch sonst im Prinzip ein bisschen quasi höhere Leistungsfähigkeit, prestigeträchtige Berufe und dann das ein bisschen nachlässt zu den später geborenen Geschwistern. Vielleicht, wenn jetzt der große Junge schon Arzt geworden ist, dann darf die Kleine vielleicht auch Künstlerin werden oder so. Mhm. Und diese Rollenerwartungen, die können durchaus tatsächlich natürlich dann auch langfristig schon auch die Persönlichkeit beeinflussen im Sinne von, naja, wenn man jetzt im Prinzip diesen sehr hohen Leistungsdruck oder die hohe Leistungserwartung zumindest hat, dass man sich dann vielleicht doch sogar ein bisschen mehr anstrengt in der Schule und so weiter, ein bisschen länger vielleicht auch studiert und vielleicht dadurch sogar am Ende ein bisschen intelligenter wird als Folge von diesen Rollenerwartungen an der Stelle.
Ah ja.
Ich hätte tatsächlich, weil ich gelegentlich auch von Freundinnen gefragt werde, die eben so das Verhältnis von Gesa und mir sehen und so sagen, was für ein Selbstläufer und das ist völlig anders als jetzt bei mir und meinen Schwestern. Hast du einen Tipp, den ich diesen Freundinnen geben kann, wie ein teilweise, muss man ehrlich sagen, schon über Jahrzehnte eher zerrüttetes und teilweise auch von Misstrauen geprägtes Verhältnis zwischen Geschwistern, in diesem konkreten Fall, den ich vor meinem inneren Auge habe, Schwestern, doch noch vielleicht zu stabilisieren ist? Oder gibt es einen gewissen Punkt, ab dem man sagen muss, jetzt hilft nur noch loslassen?
Das ist eine schwere Frage. Und im Prinzip bin ich wahrscheinlich auch nicht die Art Psychologin, weil wahrscheinlich ist das dann eher schon Territorium, vielleicht sogar für psychotherapeutische Interventionen. Aber prinzipiell würde ich denken, also an der Stelle gelten im Prinzip die gleichen Sachen wie mit anderen engen Beziehungen im Leben. Und das ist genauso wie mit einem Partner, einer Partnerin, mit Eltern und so weiter. Also an welcher Stelle sagt man, das wird jetzt nichts mehr und es ist besser für alle Beteiligten, wenn wir aufhören. Zusätzlich eben noch mit dieser normativen Komponente, dass halt Geschwisterbeziehungen in unserem Kulturkreis doch bedeutungstechnisch sehr aufgeladen sind. Also da machen Leute viel dran fest und denken auch, dass es große Effekte hat und so weiter. Insofern kann ich tatsächlich da keine pragmatischen Tipps geben, die über das hinausgehen, was man auch sonst machen würde, wenn man sich überlegt, ob es sich lohnt, einen Konflikt zu lösen oder ob man es doch lieber sein lässt. Das ist im individuellen Fall ganz unterschiedlich.
Also wir fassen zusammen, Geschwisterbeziehungen sind auf jeden Fall ein ziemlich guter Übungsplatz für alle anderen Beziehungen im Leben und sie sind vielleicht als Trost für alle, die es nicht so gut erwischt haben, wenn sie sich möglicherweise im Moment nicht besonders gelungen darstellen, vielleicht möglicherweise doch irgendwie noch zu kitten. Die Persönlichkeitspsychologin Julia Rohrer war das von der Uni Leipzig. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Expertise, Julia.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Sie hören Plus Eins. Heute ist mein Ehrengast, meine Schwester Uli. Was wir überhaupt noch nicht beredet haben, das ist die Tatsache, dass wir beide beim Radio gelandet sind. Du sehr bewusst, ich viel später und man muss sagen, wirklich auf deinen Rat hin. Wieso wolltest du da eigentlich immer hin?
Ich glaube, was man tatsächlich feststellen kann, ist, dass mein Verhältnis zum Medium Radio ein sehr viel emotionaleres ist als deins. Obwohl du ja eher im Kulturbereich tätig bist, wo man jetzt sagen könnte, dass das ein Bereich ist, der auch mehr mit Emotionen zu tun hat, als mein ja doch jeden Tag wieder um Objektivität bemühter Bereich. Ich bin Nachrichtenredakteurin. Ich habe es mal etwas flapsig so formuliert. Meine Schwester steht auf dem roten Teppich bei der Berlinale und ich sitze da und zähle Leichen. Was ja leider auch eine Aufgabe eines Nachrichtenredakteurs ist. Aber ganz grundsätzlich tatsächlich würde ich gerne eine frühere Chefin von mir zitieren, die mal gesagt hat, Radio ist das Medium der einsamen Menschen. Und das kann ich ohne jede Theatralik ganz klar sagen, dass ich schon als Kind zum Radio so ein Verhältnis hatte von, da sitzt jemand und passt auf. Also auch nachts, da ist jemand in einem Studio, das so ein bisschen abgedunkelt beleuchtet ist und passt so auf, was so passiert in der Welt. Und da sitzt jemand und hält Wache. Das fand ich immer eine ganz, ganz tröstliche Vorstellung und hatte auch schon von meinem inneren Auge dieses Bild dieser einzelnen Bürolampe und eines Menschen, der da im Studio sitzt und aufpasst, dass nichts schief geht sozusagen.
Total abgefahren. Ja, das habe ich überhaupt so nicht ansatzweise gehabt. Und ehrlich gesagt hatte ich auch anders als du nie diese Vorstellung, da müsste ich unbedingt arbeiten. Jetzt haben wir ja vorhin auch schon besprochen, dass es durchaus wenigstens von außen betrachtet solche Momente der Konkurrenz gab. Als du mir damals geraten hast, auch zum Radio zu gehen, war das nicht an der Stelle auch irgendwie komisch, dass ich da in dein Gehege geraten könnte?
Ich habe Radio nie als mein Gehege betrachtet. Ich hatte wahrscheinlich die Vorstellung, dass du mit Sprache gut bist, dass du eine schöne Stimme hast und dass mir das unfassbar Spaß macht und mich das unfassbar glücklich macht, beim Radio zu arbeiten. Und dass es ja auch tolle Möglichkeiten eröffnet, Interviews mit spannenden Menschen zu führen, andere spannende Menschen kennenzulernen. Und ich glaube, ich habe tatsächlich sogar ein emotionales Verhältnis zu der Tatsache, dass Stimme sich durch die Luft bewegt. Ich erinnere mich, ich habe eine Zeit lang mal bei Radio Schweden gearbeitet und weiß, dass ich da in Stockholm im Studio stand und den Gedanken unfassbar tröstlich und zugewandt fand, dass ich genau wusste, dass jetzt in Osnabrück, wo wir beide aufgewachsen sind, im Studio ein sehr, sehr guter Freund von mir steht und ich genau weiß, dass der auch gerade im Studio steht und moderiert und ich hatte so ein Bild von den Stimmen, die sich so im Äther bewegen und also ich hatte da eine ganze Fantasielandschaft, die eben diese tiefe Emotionalität zu diesem Medium auch ausdrückt. Das kann ich ganz klar und auch bis heute sagen. Und so albern das ist, ich bin seit 30 Jahren beim Radio, bis heute finde ich das unfassbar schön, im Auto zu sitzen und zu wissen, dass ich diese Menschen kenne, die da sprechen und auch zu diesen Menschen in vielen Fällen eine tiefe emotionale Bindung habe und schon anhand dessen, so professionell sie sind, wie sie sprechen, erkennen kann, wie es ihnen geht oder nicht. Also Stimme ist für mich bis heute eine ganz, ganz tiefe, auch wirklich emotionale Dimension, Menschen wahrzunehmen.
Ja, jetzt sind wir in unserer Familie nicht die einzigen Radioaktiven. Unser Großvater hat da, man muss sagen, leider auch schon mal eine ziemlich zentrale Rolle gespielt.
Man muss ja nicht drum rumreden, er ist Nazi gewesen. Das war einfach so. Er war Radiointendant und er war Nazi. Das sind zwei Fakten.
Und er war so eine Art Forrest Gump-Figur. Also er ist eigentlich immer da durchs Bild gerannt, wo irgendwo in der deutschen Geschichte Wesentliches passierte. Also eine sehr, sehr auf jeden Fall ambivalente Figur, über die du ja auch mal deine Magisterarbeit in Geschichte machen wolltest, ne?
Genau. Ich hatte tatsächlich als ich relativ klein noch war, hatte ich so eine völlig doofe Art von Stolz, so nach dem Motto, oh, mein Opa war auch schon beim Radio und der war da total wichtig, der war Intendant in Görlitz, und bis mir dann mal das Buch bei uns im Regal in die Hand fiel, Presse und Rundfunk im Dritten Reich, und ich ihn im Register nachgeguckt habe und da ein Brief abgedruckt ist, wie mein Großvater einen Kollegen aus der Technik denunziert, weil der immer über Standleitung politische Witze erzählen würde. Und man möge doch bitte schön an diesem Kollegen mal ein Exempel statuieren. Wir haben leider keinerlei Hinweise darauf, was aus diesem Kollegen geworden ist, aber da ist mir erst klar geworden, dass man nicht zwischen 39 und 45 eine tragende Rolle in der damals in Tüdelchen reichsdeutschen Medienlandschaft hatte, ohne glasklar Nationalsozialist zu sein und auch eine entsprechende Sozialisation zu haben. Und mich hat schon immer diese Frage sehr umgetrieben, wie ist dieser Mann da reingekommen, was hat er da gewollt, wie weit war sein Antisemitismus da auch ausgeprägt, der nachweislich ja an seiner Briefe vorhanden war. Und ich hätte sehr, sehr gerne, da ich ja Geschichte studiert habe, meine Magisterarbeit über dieses Thema geschrieben. Und man kann ziemlich klar sagen, dass ich da nicht nur von meiner Mutter, sondern auch von ihren Schwestern zurückgepfiffen worden bin. Mhm. Und ich kann mir das nur so erklären, dass das auch mit einer großen Angst zusammenhing, dass da möglicherweise auch nochmal rauskommt, dass er eben nicht nur in Tüdelchen ein Technokrat und technikbegeisterter Mann war, sondern möglicherweise sich da auch noch persönlich in einem Maß, was noch über diese Denunziation dieses einzelnen Kollegen hinausgeht, schuldig gemacht hat.
Ja, es gibt jetzt grünes Licht von meiner Mutter und eben auch ihren Schwestern. Das heißt, es gibt auch einen großen Nachlass, den wir uns jetzt gemeinsam vornehmen wollen. Und auch darauf freue ich mich sehr, weil ich glaube, dass das doch auch wirklich insofern wahnsinnig interessant sein wird, weil du eben viele Kenntnisse als Historikerin mitbringst und ich eher aus der Literatur und eben Kulturwissenschaft komme. Das heißt, wir ergänzen uns da wirklich gut und ich glaube, es wird auch einfach Spaß machen und uns auch weiterbringen, so ein gemeinsames Kapitel Familiengeschichte anzugehen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Zumal es ja auch Pars pro Toto eben Rundfunkgeschichte ist und die ich ja auch auf jeden Fall immer sehr, sehr spannend finde. Und ich glaube tatsächlich, wir haben ja schon erste Rechercheansätze gehabt. Und wenn man sich klar macht, wie sehr dieser Mann auch rumgekommen ist im dann von den Deutschen besetzten Europa und was da seine ja, man muss es ja sagen, nicht nur Versuche, sondern auch umgesetzt war, die Propaganda weiterzutragen. Das finde ich schon alles extrem spannende Kapitel. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass auch für meine eigene Biografie es total wichtig ist, sich dem zu stellen. Und ich glaube, für unser beider Biografie, die wir eben beide auch Rundfunkjournalistinnen sind und die wir beide, das kann man blind sagen, Demokratinnen durch und durch sind, dass wir herausfinden möchten, was waren die Motive dieses Mannes, welchen Schaden hat er möglicherweise angerichtet und gab es Reue oder Reflexion seiner mutmaßlichen Mitschuld durch seine Tätigkeit beim Propagandaministerium, wo er unmittelbar angesiedelt war? Das ist auf jeden Fall ein großes Thema auch in meinem Leben noch und ich glaube in deinem auch.
Nachbarn. Nachbarn.
Tatsächlich haben wir jahrelang gesucht nach einer größeren Wohnung und dann schließlich haben wir irgendwann diese hier gefunden. Ein Traum wirklich, also groß, schöne Räume, schöner Ausblick und dann haben wir sie gekauft. Aber irgendwann fiel uns so ein komischer Geruch auf in der Wohnung, so Richtung Kneipe, kalter Rauch, irgendwie so muffig. Leider wurde dann der Gestank immer stärker, immer penetranter und er schien so von unten hochzusteigen. Irgendwann ist mein Mann mal runtergegangen, hat geklingelt und traf da auf einen alleinstehenden Typen in unserem Alter. Sehr nett, sagt er, aber der Geruch aus der Wohnung, unvorstellbar. Und eines Tages traf ich ihn dann selbst, den Mieter von unten im Treppenhaus, und plötzlich wurde mir alles klar. Diesen Geruch, den kannte ich nämlich von P. P. war ein Kumpel von mir im ersten Semester, so vor über 20 Jahren. Er rauchte Zigarillo, war immer so ein bisschen ungepflegt und erfüllte wirklich jeden Raum mit seinem ganz speziellen Duft aus Schweiß, Rauch und modrigen Klamotten. Irgendwann war P. in mich verliebt und machte eine Riesenszene. Und das war das Ende unseres Kontaktes. Bis jetzt halt. Ehrlich gesagt, ich frage mich mittlerweile, ob P. absichtlich noch mehr raucht, um sich zu rächen. Aber gut, letztlich bleibt mir nicht viel übrig. Ich setze jetzt auf Technik und inzwischen steht in jedem unserer Räume ein Luftreiniger. Es brummt und windet wie verrückt, aber gut, man gewöhnt sich dran.
So, und während dieser letzten Musik ist uns leider meine Schwester mit der Studioleitung verlustig gegangen. Dafür haben wir sie jetzt aber nochmal am Telefon erreicht. Hallo Uli.
Hallo, ich stehe jetzt in einer Küche, in einer Teeküche für Menschen beim Norddeutschen Rundfunk, die sich schnell nebenbei was warm machen wollen.
Ja, wir sind ja auch schon fast fertig miteinander. Eine Stunde plus eins Schwestern-Spezial neigt sich ja jetzt hier schon doch auch dramatisch dem Ende entgegen. Wir haben ja zum Glück auch in diesem Sommer doch noch einiges vor. Wir haben neben unserer gemeinsamen Recherche über diesen besagten Radio-Großvater doch aber auch noch ganz andere, sehr dekadente Pläne. Im Sommer segeln wir zwei zusammen zum ersten Mal für eine Woche rund Rügen. Man muss sagen, diesmal noch mit so einem Profi-Skipper an unserer Seite. Aber das Fernziel ist, dass wir das irgendwann mal ganz alleine hinkriegen, du und ich.
Auf jeden Fall. Du hast mir versprochen, dass wir kommenden Sommer, also nicht 24, sondern 25, nur du und ich auf unserem kleinen 20-Fuß-Segelboot rund Rügen segeln.
Ich würde sagen, in diesem Sinne, pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein. Ja, und dann auf nach Wannseestrande. Liebe Uli, vielen Dank, dass du dich heute hast breitschlagen lassen. Und ja, danke für deine Offenheit. Und
ich hätte das noch 3 Stunden weitermachen können.
Wir sprechen uns ganz bald wieder. Mach's gut. Tschüss.
Mach's gut. Tschüss.
In unserer anderen Plus-1-Folge, da geht es diesmal um Britta. Die ist in der 25. Schwangerschaftswoche, als ihr Kind plötzlich zur Welt kommt. Viel zu früh also. Nach 4 Monaten auf der Frühchenstation darf Britta ihre Tochter mit nach Hause nehmen, aber sie tut sich schwer, eine Beziehung zu dem Kind aufzubauen.
Ich habe gedacht, so fühlen sich vielleicht Rehmütter, deren Rehkitz angefasst wurde. Das ist irgendwie nicht mein Kind. Also ja, mir wird gesagt, das ist mein Kind, hier bitteschön, es wird heute entlassen. Jetzt können Sie es mit nach Hause nehmen, freuen Sie sich. Aber das stellte sich gar nicht so ein. Also ich war nur voller Sorge und das Kind war mir fremd.
Die Geschichte von Britta müssen Sie sich unbedingt anhören. Plus Eins ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Technik Jan Fraune, Producerin Julia Eickmann. Ich bin Gesa Ufer.